Richtung. Kakadu Studiosysteme. Temperatur hochfahren auf 43 Grad. Check. Scheinwerfer auf höchste Stufe. Check. Luftfeuchtigkeit reduzieren auf 5%. Check. Kakadu Podcast ist jetzt startklar. 3, 2, 1 und bitte.
Boah, das ist ja unerträglich hier. Oh.
Hast du Wasser?
Ja, ich hab hier aber auch nur einen Schluck. Willst du?
Ja, ich nehme. Danke.
Boah, was ist denn hier los? Also unser Thermometer hier im Studio ist komplett am Anschlag. Luzi, kannst du mal ein Fenster aufmachen?
Ja, na klar. Boah, geht nicht. Abgeschlossen. Boah, wie hell die Scheinwerfer leuchten.
Boah, was soll das alles? Boah, das hat bestimmt was mit unserer Kakadu-Frage heute zu tun.
Oh, ganz bestimmt. Dann lass uns schnell anfangen.
Wie überleben Tiere in der Wüste?
Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Eine Frage für Tierfreunde.
Aber nicht sehr moderationsfreundlich. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu eurem Kakadu-Kinder-Podcast. Ich bin Fabian.
Und ich bin Luzi.
Schön, dass ihr dabei seid. Luzi, sag mal, wie schaffen wir es denn jetzt, die nächsten 20 Minuten Podcast hier in diesem Wüstenstudio zu überstehen?
Mit ganz viel Sonnenfaktor.
Ich glaube, die Scheinwerfer verbrennen uns nicht. Hast du sonst eine Idee?
Also, mit ganz viel Trinken, wobei nicht mehr gerade so viel Wasser in unseren Flaschen ist.
Ja, meine ist auch fast leer. Boah, ja. Unsere Frage ist ja, wie kommen Tiere in der Wüste zurecht? Kennst du Tiere, die in der Wüste gut klarkommen?
Ja, Kamele, manche Schlangen.
Weil Kamele ist ein Punkt, ne? Also da denke ich auch immer als allererstes dran, wenn ich an Wüste denke. Also so Wüste ist für mich Sand, Sonne und Kamele. Woran denkst du beim Thema Wüste?
Also ich denke da direkt an krasse Hitze und ohne Wolken.
Trockene Luft, unser Fenster sind dicht und grelles Licht wie in der Sonne. Also wir sind hier schon wirklich ziemlich nah dran an der Wüste im Kakadu-Studio. Bei mir ist so warm. Boah, ich glaube, ich höre schon die Wüste flirren, ey.
Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Unerträgliche Hitze, kein Wasser, kein Schatten. Sand und Dünen, wohin das Auge reicht. Eine Sandwüste ist das, was einem meist als erstes in den Sinn kommt, wenn man an eine Wüste denkt. Doch es gibt noch andere Wüstenformen, zum Beispiel Steinwüsten, Geröllwüsten, Salzwüsten und Eiswüsten. Eiswüsten? Richtig gehört. Die Antarktis ist eine Eiswüste und sogar die größte Wüste der Erde. In einer Wüste muss es also nicht unbedingt heiß sein. In Wüsten herrschen extreme Temperaturen, es regnet selten und es wachsen dort kaum Pflanzen. Bedingungen also, die es der Tierwelt nicht leicht machen, zu überleben.
Ich finde ja, diese Eiswüste klingt gut.
Gerade auf jeden Fall. Aber meinst du wirklich, so eine kalte Wüste ist besser als eine heiße Wüste? Wo wärst du gerade lieber?
Jetzt hier gerade würde ich mir schon was Kaltes wünschen, aber wenn ich dann da bin, ich glaube, dann wünscht man sich auch schnell die Wärme wieder zurück.
Ja, ist beides nicht so wirklich toll. Hast du da noch einen Schluck in deiner Wasserflasche drin?
Nee, leer.
Wie meinst du, machen Tiere das mit dem Wasser in der Wüste?
Wahrscheinlich sind ihre Körper extra dafür ausgebaut, dass sie das Wasser lange halten.
Ja, irgendwie müssen die das schaffen. Aber es ist ja so im Allgemeinen, so in der Wüste leben ist wirklich schwierig. Was müssen so Wüstentiere alles können, damit die das schaffen? Also wenig Wasser, was noch?
Hitze aushalten.
Ja, wahrscheinlich gibt es auch kaum was zu fressen, ne? Irgendwie, es gibt ja kaum Pflanzen, haben wir gerade gehört. Und so, wenn es keine Pflanzen gibt, wo ruhen die sich aus? So richtig Schatten wird es auch nicht geben, ne? Das Tier, was uns eben beim Wort Wüste als erstes eingefallen ist, ist ein Kamel. Hast du schon mal ein Kamel gesehen?
Nur im Zoo.
Lass uns mal über Kamele sprechen, die Höcker vor allen Dingen, ne? Was könnten die mit ihren Höckern machen?
Das Wasser speichern.
Könnte sein, oder? Also irgendwofür brauchen die das ja. Hast du mal ein Kamel gesehen, was irgendwie länger unterwegs war, dass die so schlaffe Höcker haben?
Nee, tatsächlich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen.
Wir finden das jetzt alles zusammen raus. Unsere Kakadu-Reporterin Nicole Silbermann hat sich im Tierpark Berlin bei Annette Krüger dazu schlau gemacht. Sie ist dort Tierpflegerin bei den Kamelen.
Hier vorne haben die Kamele einen Höcker und da weiter hinten, da sind nochmal so viele Kamele, aber die haben zwei Höcker.
Ja.
Was ist da los?
Was ist da los? Also man sollte sich verabschieden von diesem Kamele haben zwei Höcker. Weil es gibt mehr Kamele ohne Höcker als mit Höcker. Weil alle Lamaartigen gehören auch zu den Kamelen. Und es sind vier Arten, die alle keinen Höcker haben. Und es gibt nur zwei Arten mit dem Höcker. Und das sind einmal die Dromedare und einmal die Trampeltiere. Und die Trampeltiere sind die mit den zwei Höckern. Und die Dromedare die mit dem einen Höcker.
Wozu sind diese Höcker eigentlich gut? Haben die irgendwas damit zu tun, dass die Kamele gut in der Wüste klarkommen?
Das auf jeden Fall. Aber verabschiedet euch von diesem Gedanken, dass da Wasser drin ist.
Okay, also kein Wasser. Was könnte da sonst drin sein? Cola.
Wahrscheinlich eher nicht.
Hast du eine Idee?
Kälte.
Kälte, gespeicherte Kälte. Wäre auch immer cool. Komm, wir hören einfach mal weiter.
Das ist kein Wasserspeicher, sondern das ist ein Fettspeicher. Und deswegen können sie auch länger ohne Nahrung auskommen. Der Höcker wird dann auch automatisch kleiner, ist klar. Und wer jetzt in Chemie ordentlich aufgepasst hat, der weiß, dass bei der Fettverbrennung zum Beispiel Wasser entsteht. Und deswegen können die lange ohne Wasser und lange ohne Essen auskommen.
Trinken die denn auch auf Vorrat?
Ja. Also die können erstens ganz viel Wasser auf einmal trinken. Das können die meisten Tiere nicht. Die können wirklich sich richtig den Magen voll füllen. Und dann wird dieses Wasser einfach im Körper angelagert, halt in den Zellen. Und dann können sie davon auch zehren.
Sparen sie auch Wasser?
Ja, natürlich. Das ist eine gute Frage. Wenn die Pipi machen, der Urin ist hochkonzentriert. Da ist eben ganz wenig Wasser drin. Und genau das Gleiche beim Kot. Ein Rind hat ja so eine Kuhfladen, die man kennt, wo man nicht reintreten möchte. Und ein Kamel zum Beispiel hat diese kleinen Murmeln, wo wirklich kaum Wasser drin ist, nur diese Abstoffe, die vom Körper kommen. Also dieses ganze Kamel ist darauf aus, möglichst wenig Wasser nach außen abzugeben, sondern alles im Körper zu behalten.
Wow, also sowas wünsche ich mir auch, so Höcker.
Aber können wir uns denn jetzt irgendwas abgucken bei den Kamelen?
Eigentlich ganz viel trinken wird bei uns hier nichts mit den leeren Wasserflaschen.
Höcker und wachsen lassen ist auch keine Option. Was mit der Kugelkaka kriegen wir auch nicht hin, ne?
Nee, eher nicht.
Ich habe übrigens mal gelesen, wenn beim Menschen das AA so kugelförmig ist, dann ist das oft auch ein Zeichen dafür, dass man zu wenig Wasser getrunken hat. Aber gut, also halten wir fest, Höcker nicht, Kaka nicht. Boah, vielleicht haben die Kamele ja noch andere Tricks.
Die haben Hornschwielen auf der Unterseite und dass sie so liegen, dass die immer auf diesen Schwielen liegen, sodass die Hitze von unten zum Beispiel, der heiße Sand, gar nicht so auf den Körper kommt.
Wo sind die Hornschwielen?
An der Brust, an den Ellenbogen, an den Knien. Wenn es dann ganz warm ist, dann schieben sie die Hinterbeine ein Stückchen zurück, dass es unter diesem Tier durchpfeifen kann, der Wind zum Beispiel. Wenn es sehr warm ist und die liegen in der Sonne, liegen die immer längs zur Sonne, sodass sie eine sehr geringe Auftrefffläche für die Sonne haben.
Das heißt, es ist so eine Mischung aus Körperbau und Verhalten.
Jahrtausende Entwicklung, Evolution hat das hervorgebracht, ja. Und zum Abkühlen pinkeln sie sich zum Beispiel auch die Schenkel runter. Weil Wasser kühlt besser als Luft und demzufolge, wenn sie nasse Oberschenkel haben, kühlt es auch noch mal ein bisschen. Also die Dromedare sind schon diejenigen, die am meisten in der Wüste leben. Und diese Verhaltensweisen, die kann man bei den Dromedaren am besten beobachten.
Also bei denen mit dem
Einhöcker, genau.
Und im heißen Sand zu laufen, die Dünen rauf und runter, das ist ja ziemlich anstrengend. Wie schaffen die Kamele das?
Die haben große Tellerfüße, dass sie nicht einsinken können. Deswegen sind das richtig große Teller. Und die Hitze kommt dann auch nicht gleich in den Fuß rein, weil die dieses Polster dazwischen haben.
Ja, so Sand kann einen ja auch richtig wehtun. Bist du mal an einem warmen Tag am Strand gewesen und dann so barfuß über den Sand gelaufen?
Also ja, das schon.
Und, wie war das?
Es hat auch gepiekst. Der Sand ist nicht ganz angenehm, wenn er dir auch ans Auge kommt oder so.
Ja, ich kenne das vor allen Dingen, wenn der so richtig heiß ist, weil so die Sonne da drauf brennt. Ich habe mir mal da richtig den Fuß verbrannt. Also ich dachte, ich schaffe es zum Meer ohne Schuhe. Bin dann so ganz schnell gerannt und es hat nicht geklappt. Ich hatte sogar eine kleine Brandblase. Kamelen passiert das nicht. Die haben Tellerfüße mit Isolierung. Die haben ja quasi immer eingebaute Strandschuhe dabei. Finde ich ziemlich cool. Aber bringt uns jetzt auch nicht so wirklich was, ne?
Naja, sie liegen immer seitlich zur Sonne.
Können wir das machen? Seitlich zu unseren Scheinwerfern hier im Studio wird schwierig, ne?
Strahlen ja von allen Seiten her.
Unterm Studiotisch vielleicht, aber dann kann man uns, glaube ich, nicht mehr so wirklich hören, oder?
Außerdem so richtig gut passen wir ja auch nicht drunter.
Gut, dann bleibt uns nur noch das selbst anpinkeln.
Okay, also du fängst an.
Nee, komm, wir lassen das. Aber irgendwas muss es doch geben, damit wir hier der Hitze im Kakadu-Studio entkommen können. Lass uns mal suchen, hier liegt doch so viel Kram rum, Luzi. Irgendwas muss es geben.
Also das Klavier wird uns nicht weiterhelfen. Hier, unterm Stuhl. Was ist denn das, ein Quietschespielzeug?
Ja, das gehört dem Kakadu. Ich habe hier einen Stapel Papiere und eine Tasse mit der Aufschrift Ich liebe Nüsse. Bringt uns auch nichts.
Hier ist ein Riesenknopf.
Das ist ein Buzzer, der ist doch sonst nicht da.
Was sucht der hier?
Da ist ein Tier drauf.
Ja, das ist eine Wüstenspringmaus, wenn du mich fragst.
Ja, komm, dann drück einfach mal drauf.
Okay.
Die Wüstenspringmaus. Die Wüstenspringmaus hat einen ziemlich langen Schwanz. Die Fellfarbe ist orange und ein bisschen weiß. Die Beine sind ziemlich groß, fast wie Känguru-Sprungbeine. Und die Augen sind ziemlich groß.
Ihre schönen, großen, schwarzen Knopfaugen verraten es schon. Die Wüstenspringmaus ist nachtaktiv. Tagsüber schläft sie in ihrem unterirdischen Bau. Erst nachts, wenn es kühler ist, geht sie auf Nahrungssuche. Ein guter Trick, denn so muss sie sich nicht mit der Hitze herumschlagen. Mit dieser Überlebensstrategie ist sie aber nicht allein. Nachts sind in der Wüste nämlich noch andere Tiere unterwegs und manche von ihnen haben es auf die Wüstenspringmaus abgesehen. Doch ihre starken Hinterbeine helfen ihr, sich bei Gefahr schnell aus dem Staub zu machen. Mit einem Satz kann die Wüstenspringmaus mehrere Meter weit springen. Das nächste Wüstentier kommt ihr dann kaum hinterher.
Also die Wüstenspringmaus ist auf jeden Fall auch ein ziemlich cooles Wüstentier. Aber dieses Weitspringen, das hilft uns auch nicht bei der Hitze. Aber meinst du, vielleicht ist das so eine Art Rätsel? Also wenn wir jetzt das nächste Tier erraten, dann kriegen wir einen Schluck Wasser oder sowas. Kennst du noch Wüstentiere?
Ja, fällt mir jetzt eigentlich nur noch der Wüstenfuchs ein.
Oh, der Wüstenfuchs. Vielleicht kommt er als nächstes. Drück nochmal.
Der Wüstenfuchs.
Ey, das war richtig, Luzi. Aber jetzt kriegen wir einen Schluck Wasser oder einen Ventilator?
Hallo! Hallo!
Der Wüstenfuchs hat ein hell-orangenes Fell. Er hat braune Augen und eine schwarze Nase. Im Vergleich zum Gesicht sind die Ohren ziemlich groß.
Seine auffallend großen Ohren sehen nicht nur cool aus, sie helfen dem Wüstenfuchs auch, cool zu bleiben. In den Ohren sind nämlich viele kleine Blutgefäße, über die er überschüssige Körperwärme nach außen abgeben kann. Trinken muss der Wüstenfuchs nur selten. Das Wasser, das in seiner Nahrung enthalten ist, reicht ihm meistens. Er ernährt sich von kleinen Nagetieren, Vögeln, Insekten, Eiern und Früchten.
Also diese Ohren von dem Wüstenfuchs, die fände ich echt cool. Die könnte ich echt mal gut gebrauchen hier.
Boah, ich glaube, die würden dir auch echt gut stehen.
Also,
es sind alles Tricks, die für Tiere cool sind, aber für uns Menschen irgendwie nicht so, ne?
Ja, dann mal gucken, was noch so kommt.
Der Nebeltrinkerkäfer.
Ist ein ziemlich cooler Name, oder? Was meinst du, kann der Nebeltrinkerkäfer?
Es klingt so, als würde er den Nebel in sich aufnehmen, ihn quasi trinken.
Könnte gut sein. Komm, wir hören einfach mal weiter.
Er hat ziemlich lange Beine und er ist schwarz. Er steht eher aufrecht als waagerecht mit dem Po nach oben und hat den Kopf unten.
Dieses Kunststück macht der Nebeltrinkerkäfer zwar nicht die ganze Zeit, aber wenn, dann hat er Durst. Das Wasser, auf das es der Käfer abgesehen hat, ist in der Luft. In der Wüste Namib in Afrika, wo der Käfer lebt, gibt es häufiger mal Nebel. Dann schweben feinste Wassertröpfchen in der Luft. Und die möchte der Nebeltrinkerkäfer mit seiner Po-in-die-Höhe-Taktik abfangen. Auf seinem Panzer hat er dafür spezielle Knubbel und Furchen, die helfen, dass sich das Wasser absetzt und nach unten direkt zu seinem Mund fließt.
Hui, cool, aber gibt's hier im Kakadu-Studio eigentlich auch Nebel?
Ich habe keine Ahnung, aber weißt du was, ich versuche das mal. Also wie war das, auf alle Viere und den Po in die Höhe und...
Es kommt nichts.
Nee, klappt nicht, ne?
Nee, ich glaube, wir zählen nicht als Käfer.
Na, dann drück nochmal den Buzzer.
Die die Oryx-Antilope. Die Antilope hat hellbraunes Fell. An den Beinen ist es schwarz und weiß und an dem Kopf. Die Antilope erinnert mich ein bisschen an eine Ziege. Bloß ist die Antilope größer und schlanker und hat größere Hörner.
Die Oryx-Antilope kann ihre Körpertemperatur auf etwa 45 Grad anheben, ohne dass es ihr etwas ausmacht. Das hat den Vorteil, sie muss nicht unnötig schwitzen, um ihren Körper zu kühlen. So kann sie Wasser sparen. Damit ihr Gehirn dabei nicht überhitzt, kühlt sie das Blut, das zum Gehirn fließt, vorher in einer körpereigenen Klimaanlage ab. So behält sie immer einen kühlen Kopf. Übrigens, Kamele können das alles auch. Die Oryx-Antilope hat aber noch einen tollen Trick, um in der Wüste gut klarzukommen. Und zwar einen richtigen Supertrick.
Oha, 45 Grad Körpertemperatur, das ist wirklich super viel. Also Menschen haben Körpertemperaturen so um die 36,5 bis 37 Grad. Ab 38 Grad haben wir Fieber und 42 Grad Fieber ist bei uns Menschen schon so richtig gefährlich. Und die Antilope, die schafft einfach 45 Grad, das ist krass.
Ja, aber ich glaube, das hilft uns hier auch nicht weiter. Vielleicht versuchen wir mal diesen Supertrick.
Das ist eine gute Idee. Warte, ich drück diesmal einfach nochmal den Buzzer. Oh, okay, jetzt fängt das Telefon an zu wählen. Und guck mal da auf dem Studiomonitor, da steht was.
Ihr sprecht mit Dr. Christian Vogt, Experte vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.
Der mit einem Forschungsprojekt in Namibia, dem Supertrick der Oryx-Antilope, auf die Spur gekommen ist, der kann uns vielleicht helfen.
Das Telefon wählt ja schon.
Christian Vogt.
Hallo, hier sind Fabian und Luzi vom Kakadu-Podcast.
Ja, hallo. Prima, dass das geklappt hat.
Guten Tag, hallo. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, selbstverständlich.
Wir haben hier ein echtes Problem. Wir sind hier eingesperrt im Kakadu-Studio. Hier ist es super warm und wir haben wirklich Durst und haben gerade gehört, es gibt einen Supertrick, der uns vielleicht helfen kann. Und zwar einen Supertrick, den Sie rausgefunden haben von der Oryx-Antilope. Wie die an Wasser kommen, hat das was damit zu tun?
Ja, vielleicht kann das helfen, aber auch nur vielleicht. Genau, die Oryx-Antilopen haben nämlich das gleiche Problem. Die sind in Gegenden, wo es ganz wenig Wasser gibt und da bleibt ihnen nur ab und zu mal den Tau zu lecken oder Pflanzen zu fressen, weil so offene Wasserflächen gibt es da nicht und ein Glas voll Wasser sowieso nicht. Und das haben wir untersucht und in unserem Forschungsprojekt haben wir tatsächlich herausgefunden, wie die Oryx-Antilopen das schaffen.
Und was haben Sie genau untersucht?
Also, erst haben wir uns überlegt, wir laufen jetzt den Oryx-Antilopen hinterher und schauen denen zu, was sie genau machen. Aber das ist ganz schön aufwendig. Und vor allen Dingen, man ist ja da in der Wüste. Das ist auch ganz schön anstrengend. Und deswegen haben wir was anderes ausprobiert. Wir haben uns die Pflanzen angeschaut und festgestellt, dass die sich unterscheiden, die Pflanzen, in ihren Bestandteilen. Und dann haben wir uns angeschaut, woraus das Fleisch der Oryx-Antilope besteht. Das Fleisch haben wir von Dorfbewohnern bekommen, weil die von diesen Oryx-Antilopen leben. Und wenn man sich das mit einer speziellen Technik anschaut, dann kann man feststellen, zu welchen Anteilen sie die Pflanzen 1, 2, 3 fressen. Und dabei konnten wir feststellen, dass sie eine giftige Pflanze gefressen haben.
Und was war das für eine Pflanze?
Ja, das war der Mara-Milchbusch. Das ist eine ganz giftige Pflanze, die von allen anderen nicht gefressen wird. Also alle anderen Antilopen fressen die nicht. Aber die Oryx-Antilope kann sie fressen, kann irgendwie mit diesen Giften umgehen. Und deswegen haben sie so einen ganz exklusiven, nur für sich Zugang zu einer Wasserquelle.
Und was bedeutet jetzt das? Ist das der sogenannte Supertrick?
Das ist der Supertrick. Das hat sich im Laufe der Evolution so herausgebildet. Und das ermöglicht jetzt der Oryx-Antilope, in Wüstengegenden vorzudringen, wo andere gar nicht hinkommen. Also in ganz trockene Gegenden und kann dort eben überleben. Das ist der Überlebenstrick der Oryx-Antilope, an Stellen vorzukommen, wo es überhaupt kein Wasser gibt.
Pflanzen fressen, die für andere giftig sind, das ist wirklich ein super Trick.
Ja, nur hilft uns hier leider nicht weiter.
Das stimmt. Das ist ein Problem.
Herr Vogt, ich habe noch eine Frage.
Okay, gerne.
Das, was Sie jetzt gerade erzählt haben und so, dass Sie dieses Fleisch und so weiter bekommen haben, ist das wirklich passiert?
Ja, das ist wirklich passiert. Und zwar ist das wirklich eine ganz arme Gegend von Namibia, ganz im Nordwesten. Und wir arbeiten mit den Leuten dort, mit den Dorfbewohnern sehr eng zusammen. Und das Einzige, was die haben, sind eben die Tiere außenrum. Die haben ein paar Ziegen. Und die einzige Nahrungsquelle für die ist so natürlich das, was sie im Garten ziehen können, aber eben dann auch die Wildtiere, die sie jagen können. Und die jagen diese Wildtiere und leben von dem Fleisch. Und Oryx-Antilope ist jetzt auch keine gefährdete Art. Aber dadurch, dass die eben in diesen Wüsten vorkommen können, ermöglicht es eben auch den Menschen dort zu leben. Und das ist durchaus so, dass die Dorfbewohner sehr genau darauf achten, dass es den Oryx-Antilopen gut geht. Also die nehmen nur so viel raus, wie der Bestand gerade verträgt. Und ja, wir wurden da auch sehr genau beobachtet, was wir machen. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern.
Danke für Ihre Zeit.
Bitte, bitte.
Einen schönen Tag wieder, noch. Ne?
Macht's gut, tschüss.
Ey, ich muss wirklich sagen, diese Tierwüstentricks, ne, die fand ich alle ziemlich cool. Weil wir sind nun mal Menschen und keine Tiere. Also abschauen können wir uns da nix.
Ja, einfach nur staunen.
Was war dein Lieblingswüstentiertrick?
Ich glaube, mein Lieblingstiertrick war, wie die Kamele das Fett da drin speichern und dadurch eben nicht so viel Nahrung und nicht so viel Wasser brauchen.
Ich fand die Kamele im Allgemeinen ziemlich cool. Schon immer fand ich Kamele cool, aber was die alles können, auch das mit den Anpinkeln selber und dem richtig zur Sonne legen, ist das schon echt ziemlich, ziemlich beeindruckend.
Aber hier rauskommen hat sich dadurch immer noch nicht gelöst. Vielleicht sagen wir tschüss.
Boah, das ist eine gute Idee. Vielleicht beendet der Computer dann das Experiment. Der hat das doch eben vorhin auch gestartet, oder? Ein Versuch ist es wert.
Ja gut, falls ihr auch noch eine Frage an den Kakadu Kinderpodcast habt, dann fragt einfach und schickt uns eine Nachricht.
0174 1624 523.
Egal, was ihr schon immer wissen wolltet, wir finden eine Antwort.
Und damit sind wir fertig für heute, oder? Ich bin Luzi.
Und ich bin Fabian und wir sagen tschüss.
Achtung, Experiment jetzt beenden. Check. Kakadu Studiosysteme wieder auf Normalzustand. Check. Kakadu Kühlschrank jetzt freigeben. Check. Freie Wahl zwischen Haselnusseis, Walnusseis, Paranusseis, Kokosnusseis und Mandeleis. Check. Guten Appetit.
Nusseis? Kakadu, hast du uns hier in dieser Hitze eingesperrt, weil du ein Eis wolltest?
Also ehrlich, na warte, dich kriegen wir.
Na warte!
Der Kinderpodcast.
Ich nehm Kokosnuss.
Hallo?
Manchmal spiele ich mit Athena Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt. Na, Kindchen, möchtest du dir ein Eis holen?
Oh ja, Papi.
Hier hast du Geld, Kröti.
Danke. Oh, so viel? Wie viele Kugeln darf ich?
Wie viele Kugeln kannst du denn tragen?
Viele, Papi. Also 4 Kugeln auf jeden Fall.
Mehr nicht?
Darf ich denn? Also 6 Kugeln könnte ich auch tragen. In jeder Hand 3.
Gut, prima. Dann geh und hol 6 Kugeln Eis. Eine Kugel für dich und 5 Kugeln für mich.